Wie wirkt denn jetzt zum Beispiel ein neu eingeführter Onboarding-Prozess auf die Fluktuation im ersten Jahr? Oder wie beeinflusst ein neues Schichtplan-Tool die Zufriedenheit im Unternehmen?
Gerade bei künstlicher Intelligenz ist so ein bisschen die Herausforderung, da kennt sich noch keiner so richtig mit aus. Und das fragt sich halt, was will man einführen, was macht Sinn, was ist morgen schon wieder obsolet?
Kann man messen, inwieweit Maßnahmen erfolgreich sind? Gibt es hier KPIs in der HR? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Ute Holtmann und wir sprechen hier in diesem Podcast immer mit Menschen aus dem Handel über alles, was den Handel so beschäftigt. Heute zu Gast im Podcast sind Ulrike Witt und Elisa Weiersberg aus dem Forschungsbereich Personal. Die Jobprofile im Handel verändern sich. Es gibt immer mehr KI-Lösungen, die verändern natürlich den Arbeitsalltag und der Fachkräftemangel bleibt ein ganz großes Thema. Deshalb möchten wir in dieser Episode über die Stimmung, die Trends und auch die Handlungsoptionen in den HR-Abteilungen des Handels sprechen. Aber zuerst, wie immer an dieser Stelle, ein kurzer Dank an unseren Supporter des Monats, Offerista, Ihr Partner für digitales Retail-Marketing. Die Offerista Group hilft Händlern und Marken, Zielgruppen nachhaltig über digitale Kanäle zu erreichen. Mit innovativen Lösungen wie Prospektportalen, digitalen Flyern und Online-Werbung steigert Offerista Reichweite und Umsatz. So, und jetzt fangen wir an. Herzlich willkommen im EHI-Podcast Ulrike und Elisa.
Hallo Ute.
Hallo Ute, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf euch. Ich habe gehört, ihr habt gerade eine Veranstaltung durchgeführt, die nannte sich Good Work in Retail. Warum Good Work und nicht, wie man ja eigentlich sonst immer so hört, New Work?
Gute Frage. Good Work ist im Grunde ein Teil von New Work, zumindest ein Teilbereich. Es geht darum, was ist eigentlich gute Arbeit und vor allem für wen soll sie gut sein? Soll sie jetzt gut für das Unternehmen sein, gut für die Mitarbeitenden, gut für die Kunden? Wir konzentrieren uns in erster Linie darauf, dass die gut ist für die Mitarbeitenden und das wirkt sich natürlich auch auf die Unternehmen aus, weil zufriedene Mitarbeitende machen natürlich auch einen besseren Job. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, es geht um Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung und Unternehmen, die Good Work fördern, schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiterinnen wertgeschätzt fühlen. Das führt natürlich, durch Wertschätzung ist man zufriedener, das führt zu einer geringeren Fluktuation und letztlich auch zu einem positiveren Unternehmensimage, was natürlich total wichtig ist in Zeiten, wo es schwer ist, Fachkräfte zu finden. Es geht natürlich auch um gute Löhne, es geht um gesunde Arbeit, es geht um Miteinander, es geht um Kooperation, es geht um Wertschätzung, es geht um Unterstützung durch Technologien. Also es ist ein sehr breites Feld, aber kurz gefasst, die Arbeit soll Spaß machen.
Also so eine Art Wohlfühlfaktor, kann man das auch sagen?
Ja, schon Wohlfühl, aber es sind schon harte Faktoren. Es geht um faire Bezahlung, es geht um sinnstiftende Arbeit, es geht um flexible Arbeitszeiten. Es geht um Mitbestimmung. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die auch natürlich zum Thema New Work gehören, aber halt nicht nur.
Ihr habt außerdem eine Studie gemacht, People in Retail 2024. Das war eine qualitative Studie und dazu habt ihr Interviews mit HR-Verantwortlichen aus dem Handel durchgeführt, weil ihr nämlich herausfinden wolltet, was sind denn die aktuellen Herausforderungen und welche Trends gibt es? Da bin ich jetzt extrem gespannt. Was sind denn die größten Herausforderungen, Elisa?
Also die zentrale Herausforderung ist tatsächlich nach wie vor, Mitarbeitende zu finden und die dann auch langfristig zu binden. Dieses Thema wurde wirklich von allen Personen, mit denen wir gesprochen hatten, als die zentrale Herausforderung genannt. Ursachen dafür, klar, zum einen einfach die wirtschaftliche Situation aktuell, also Inflation, damit einhergehend natürlich dann auch die sinkende Kaufkraft, das wiederum führt dazu, dass die Unternehmen einfach auch weniger finanziellen Spielraum haben. Und das wirkt sich letztlich natürlich auch auf die HR-Budgets aus. Und dem steht gegenüber, du hattest es in deiner Anmoderation auch schon gesagt, Ulrike gerade auch nochmal, dass wir es natürlich nach wie vor mit dem Fachkräftemangel zu tun haben. Ne? Also und der betrifft auch wirklich alle Bereiche im Handel, also Verkaufsfläche, Logistik, Zentrale. Und da ist es so, dass die Handelsunternehmen ja auch nicht nur mit anderen Handelsunternehmen konkurrieren, sondern eben auch mit anderen Branchen, die da teilweise auch bessere Gehälter zahlen können oder eben auch flexiblere Arbeitsmodelle anbieten können. Und mit dem Fachkräftemangel einher geht natürlich auch, dass die Mitarbeitenden mittlerweile ja ihre Ansprüche auch nochmal selbstbewusster kommunizieren und das tun können. Was viele auch berichtet haben, ist, dass die Ansprüche nicht nur insgesamt gestiegen sind, sondern auch sehr viel individueller geworden sind, ne? Also Wünsche und Bedürfnisse sich zum Beispiel auch je nach Lebensphase anpassen. Der Azubi möchte vielleicht was anderes als die Person, die gerade eine Familie gegründet hat. Das heißt, wenn HR jetzt Maßnahmen und Benefits aus der Gießkanne anbietet, dann funktioniert das einfach nicht mehr. Es braucht also eine viel individuellere Auseinandersetzung auch mit den einzelnen Mitarbeitenden. Und das wiederum braucht aber natürlich dann auch Ressourcen in HR, ne? Wenn ich wissen möchte, was verschiedene Gruppen einzelne Mitarbeitende im Unternehmen bewegt. Und das ist aber letztlich auch wahnsinnig wichtig, weil was auch häufig genannt wurde, ist, dass die Wechselbereitschaft mittlerweile einfach auch eine größere ist. Und insofern sind natürlich Maßnahmen, die auf die Bindung der Mitarbeitenden einzahlen, einfach auch sehr viel wichtiger geworden.
Ja, das hört sich wirklich ziemlich umfangreich an. Ulrike, kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen reingehen? Ich würde jetzt doch gerne mal wissen, ich habe von individuellen Ansprüchen gehört und auch eine höhere Wechselbereitschaft und so. Aber was konkret sind jetzt die Trends? Wie begegnet man dem?
Also die Trends sind tatsächlich sowas wie künstliche Intelligenz, weil man da sehr viel Möglichkeiten hat, zumindest theoretisch, individueller auf Mitarbeitende einzugehen durch diese Technologien, die künstliche Intelligenz nutzen. Da stehen die aber noch sehr am Anfang, die vor allem die HR, aber die Unternehmen im Gesamten. Da ist natürlich auch gerade bei künstlicher Intelligenz ist so ein bisschen die Herausforderung, da kennt sich noch keiner so richtig mit aus und das fragt sich halt, was will man einführen, was macht Sinn, was ist morgen schon wieder obsolet. Also das, nichtsdestotrotz wissen die, das ist, also die Personalverantwortlichen wissen, das ist die Zukunft. Ein weiterer sehr, sehr wichtiger Aspekt ist Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit im Bereich HR ist zum Beispiel, dass man langfristige Beziehungen zu den Mitarbeitenden aufbaut, wie Elisa das auch schon gesagt hat, dass das halt ein Problem ist, die Mitarbeitenden zu halten. Und dazu gehört auch, die berufliche und persönliche Entwicklung immer zu fördern von den Mitarbeitenden. Ein sehr wichtiger Faktor auch, der in Zukunft noch mehr Beachtung finden muss, ist eine diversitätssensible Personalpolitik. Einfach weil es sehr, sehr unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten, unterschiedliche, also es gibt eine hohe Anzahl von Migration. Es gibt natürlich nach wie vor Männer und Frauen, die im Handel arbeiten. Und da muss noch sehr viel mehr auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Und insgesamt verändert sich dadurch natürlich auch sehr stark die Rolle der HR. So wie es einer der Personalverantwortlichen sagte, früher waren wir Verwalter und jetzt sind wir strategischer Partner und werden immer mehr strategischer Partner werden müssen. Ein schweres Wort.
Werbung. Unser Ziel war es, durch einen Eigentümerwechsel die Lösung aus der Umklammerung der alten Eigentümerstruktur zu erreichen. Wir wollten Galeria dabei als Ganzes in einer wettbewerbsfähigen Größe erhalten. Das sagte Galeria-CEO Olivier van den Bosche im Interview mit der Stores & Shops. In der neuen Ausgabe des EHI-Handelsmagazins erfahrt ihr, welche Mehrwerte das Galeria-Investorenkonzept bietet, wie das Unternehmen Flächen gestalten und womit es in Zukunft punkten will. Weitere Themen außerdem die neue gestaltete Filiale der Thalia Meiersche in Köln, die EHI-Technologietage 2024 und die neuesten Entwicklungen zum Thema Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Die Stores & Shops ist das Handelsmagazin des EHI. Es berichtet fundiert und objektiv über alles, was die Einrichtung und technische Ausstattung von stationären Geschäften und Online-Shops betrifft. Exklusiv für alle Hörerinnen der EHI Retail Insights haben wir das E-Paper der aktuellen Stores & Shops freigeschaltet. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ich habe also verstanden, im Kern geht es eigentlich immer darum, Menschen zu finden und dann natürlich auch zu halten. Aber kann man das messen? Also kann man messen, inwieweit Maßnahmen erfolgreich sind? Gibt es hier KPIs in der HR?
Die gibt es auf jeden Fall. Mein Eindruck jetzt gerade auch aus der Interviewstudie ist, dass noch sehr unterschiedlich in den Unternehmen mit KPIs gearbeitet wird. Also zum einen, inwiefern KPIs überhaupt genutzt werden und dann auch, welche KPIs genutzt werden. Das hängt natürlich dann zum einen zum Beispiel davon ab, wie groß ist das Unternehmen, wie sieht auch die Rolle von HR im Unternehmen aus. Das heißt, der Verantwortungsbereich, mit welchen Aufgaben beschäftigt sich HR. Und es hängt natürlich auch mit den Zielen des Unternehmens insgesamt zusammen, weil sich die KPIs, die in HR genutzt werden, ja idealerweise auch von der Unternehmensstrategie insgesamt ableiten. Und wenn jetzt beispielsweise die diversitätssensible Personalpolitik, die Ulrike gerade angesprochen hatte, im Zentrum steht, kann man sich natürlich beispielsweise angucken, naja, wie sieht es mit der Frauenquote in Führungspositionen aktuell bei uns aus. Ansonsten sind Klassiker zum Beispiel im Recruiting die Cost per Hire oder die Time to Hire. Das heißt, wie viel Geld und Zeit wird aufgewendet, wird investiert, um eben bestimmte Stellen zu besetzen. Ne? Klar, ein Personalberater kostet wesentlich mehr als jetzt beispielsweise den Mitarbeitenden, den ich über eine Empfehlung gewonnen habe. Und daher ist es auch wichtig, sich auch nicht nur jetzt, wenn es um die Gewinnung von Mitarbeitenden geht, auf die reinen Recruiting-KPIs zu fokussieren, sondern eben auch die Stärkung der Arbeitgebermarke als Ganzes in den Blick zu nehmen, beispielsweise indem man sich anschaut, wie sehen denn die Kundenbewertungen aus? Eben, wie sieht der Anteil der Einstellungen aus, die wir über mitarbeitenden Empfehlungen bekommen? In der Personalentwicklung kann man gucken, wie wirksam sind Trainingsmaßnahmen. Ansonsten zahlen natürlich Dinge, die ich intern mache, idealerweise auch auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ein. Auch das ist eine wichtige Kennzahl, weil die ja auch sehr entscheidend ist für das Thema Bindung der Mitarbeitenden. Kann man klassisch messen darüber, wie lange bleiben die Leute denn im Unternehmen oder eben wie sieht die Fluktuationsquote aus. Aber du hattest es ja auch schon gesagt, es geht natürlich nicht nur darum, dass HR möglichst schnell auch diese Zahlen vorliegen hat, um dann eben entsprechend darauf reagieren zu können, sondern HR muss ja auch wissen, was kann ich denn idealerweise tun und noch idealerweise eben nicht nur reaktiv, sondern wirklich auch proaktiv zu gestalten. Und da kann, Ulrike hat es auch schon angesprochen, können technologische Tools mittlerweile wirklich viel. Also, dass man schnell einen Überblick bekommt über die aktuelle Stimmung im Unternehmen, aber eben auch Trends vorhersagen kann. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch Ursache-Wirkungsbeziehungen sich genau anschauen kann. Also zum Beispiel prüfen kann, naja, wie wirkt denn jetzt zum Beispiel ein neu eingeführter Onboarding-Prozess auf die Fluktuation im ersten Jahr? Oder wie beeinflusst ein neues Schichtplan-Tool die Zufriedenheit im Unternehmen? Und der große Mehrwert der Arbeit mit Kennzahlen im HR ist zum einen, dass diese Kennzahlen tatsächlich enorm dabei helfen können, sichtbar zu machen, was HR im Unternehmen tatsächlich leistet und damit natürlich auch die Relevanz der Funktion für den Unternehmenserfolg als Ganzes zu stärken. Und klar, es unterstützt natürlich auch HR selbst, weil man den Fokus auf die wirklich wirksamen Maßnahmen richten kann und sich da nicht verzettelt oder irgendwie ins Blaue reinarbeitet.
Ja, das finde ich ausgesprochen interessant. Da gibt es ja doch einige Hebel, die man bedienen kann. Ihr wart ziemlich fleißig, glaube ich, ne? Ihr habt nämlich auch noch den Leitfaden Future of Work in Retail rausgebracht. Darin geht es um Handlungsoptionen für Personalverantwortliche im Einzelhandel. Ich lese jetzt mal aus eurem Vorwort vor. Das fand ich nämlich ziemlich treffend. Welche Jobprofile werden für die Arbeit im Handel zukünftig nötig sein und welche nicht? Wie gewinnt man gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und überzeugt sie, im Unternehmen zu bleiben? Wie motiviert man Menschen, Veränderungen zu akzeptieren und immer wieder Neues zu lernen? Was können technologische Lösungen substituieren und wie können sie die Menschen unterstützen? Um den stationären Einzelhandel auch zukünftig als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, kommt der HR der Branche also eine immer relevantere strategische Bedeutung zu. Das hat Ulrike vorhin auch schon mal erwähnt. Jetzt noch mal zu der Studie Future of Work in Retail. Was zeichnet diese Studie konkret aus?
Genau. Du hast ja gerade ein paar Fragen gestellt. Die kann dieser Leitfaden natürlich nicht hundertprozentig beantworten, weil es geht ja um Fragen, die auch die Zukunft betreffen. Und natürlich sind auch HR-Profis keine Hellseher. Hellseherinnen. Was wir gemacht haben, wir hatten im letzten Jahr eine Szenariostudie. Wir haben gemeinsam mit einem Methodenpartner und über 20 Personalverantwortliche aus dem Handel, weiteren Experten, die sich auskennen in diesem Bereich, haben wir Szenarien entwickelt, wie die Einzelhandelsarbeitswelt im Jahr 2035 aussehen könnte. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis zu sehen, auf was muss man sich alles vorbereiten, welche Szenarien sind möglich. Und in diesem Jahr haben wir überlegt, okay, was bedeutet das konkret, was können wir denn tun, welche Handlungsoptionen haben die Handelsunternehmen bzw. die HR-Abteilungen. Und dazu haben wir in diesem Jahr, wir haben dazu genutzt Online-Befragungen, Workshops und einfach unter Gespräche, Diskussionen und haben dann erstmal Maßnahmen gesammelt insgesamt. Was sind denn die Möglichkeiten, die man hat, um sich vorzubereiten? Und das haben wir gemacht für die Kernthemen, die wir rauskristallisiert hatten, zum Thema Arbeitsplatz. Wie kann der Arbeitsplatz aussehen? Was können wir konkret tun, um den so zu gestalten, dass das für uns passt, dass wir auch auf die Szenarien einzahlen, die wir besonders wünschenswert finden? Was kann man tun in Bezug auf Unternehmenskultur und was kann man tun in Bezug auf die Rolle der HR an sich? Das hatten wir jetzt in der anderen Studie ja auch herausgefunden, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist. Das haben wir mit sehr komplexen Maßnahmen dann, das hat der Methodenpartner dann gemacht, so abgeleitet, dass wir Konsequenzen dann daraus kreiert haben und dann diese Konsequenzen nochmal einem Stresstest unterzogen haben. Also es war ein sehr umfangreiches Projekt. Herausgekommen sind tatsächlich ganz klare Handlungsanleitungen, die man als HR-Personalverantwortlicher einfach am besten einsetzen könnte, um die Zukunft positiv mitzugestalten.
Schon wieder spannend, aber um welche Handlungsempfehlungen, Handlungsoptionen handelt es sich denn konkret?
Ja, ich würde jetzt einfach mal beispielhaft ein paar rausgreifen aus dem Leitfaden. Wir haben da, was die Handlungsempfehlungen angeht, auch nochmal differenziert zwischen solchen, die auch relativ einfach und kurzfristig umgesetzt werden können und dann auf der anderen Seite wirklich die dringenden strategischen Handlungsempfehlungen auch. Was die kurzfristigen Maßnahmen angeht, war ein ganz zentrales Thema die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Und da ist mit technologischer Unterstützung mittlerweile wirklich ganz viel möglich, auch sehr viel mehr möglich, als man erstmal so denkt. Na, also es gibt KI-basierte Schichtplanungstools oder Apps für die Mitarbeitendenkoordination. Und so ist es eben möglich, auf der einen Seite wirklich auf die individuellen Bedürfnisse, die ich vorhin ja auch schon mal angesprochen hatte, von Seiten der Mitarbeitenden einzugehen, ohne eben die betrieblichen Abläufe auf der anderen Seite direkt zu beeinträchtigen. Eine andere schöne Möglichkeit wäre die Einführung von Springer-Modellen, dass man eben Mitarbeitende in verschiedenen Filialen flexibel einsetzt, um Personalengpässe auch auszugleichen. Und auf der anderen Seite biete ich damit natürlich den Mitarbeitenden auch eine schöne Abwechslung. Ein weiterer spannender Aspekt waren beispielsweise auch Mitarbeitendenwohnungen und Betreuungseinrichtungen. Da kann man sich auch gut mit anderen Unternehmen zusammentun, da kooperieren, auch mit Projektentwicklern oder lokalen Partnern, um eben Wohnraum für Mitarbeitende zu schaffen. Gerade in Städten, wo wir es mit einer angespannten Wohnungssituation zu tun haben, ist das sicherlich eine sehr attraktive Möglichkeit. Ansonsten, was die dringenden strategischen Handlungsempfehlungen angeht, den Punkt hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal angerissen, das ist tatsächlich die Stärkung der HR-Funktion insgesamt. Also wirklich HR auch in die C-Level-Position zu bringen, um damit eben die Funktion auch wirklich als strategischen Partner zu etablieren. Auch wichtig aus dem Grund, weil auch wenn sicherlich viele der Handlungsempfehlungen für viele Unternehmen nützlich sind, ist es ja doch auch so, dass die Unternehmen auch vor sehr individuellen Herausforderungen stehen. Und insofern ist es eben ganz zentral, dass HR auch auf einem strategischen Level die Möglichkeit hat, proaktiv zu agieren und eben den Rahmen so zu gestalten, dass es für alle Beteiligten gut funktioniert. Ein Thema, das auch hochrelevant ist weiterhin, ist eben Prozesse zu optimieren durch KI. Also ob das administrative Aufgaben sind, zum Beispiel in der Personalplanung oder in der Zeiterfassung, um eben einfach Effizienz zu steigern, die Transparenz auch zu erhöhen und letztlich ja auch dann Raum für alle Beteiligten zu schaffen, sich wirklich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren. Also die Kundenberatung oder eben auch innerhalb von HR Räume zu schaffen, um eben auch andere Aufgaben übernehmen zu können, die dann eher auf einer strategischen Ebene liegen. Genau.
Jetzt bin ich auf einen Begriff gestoßen, der klingt total lustig. Ich vermute, der ist überhaupt nicht lustig. Ihr könnt mir das sicher erklären. Was heißt Ghosting? Geht ja nicht um Dating, oder?
Doch, in gewisser Weise schon. Es geht schon um Dating. Es geht quasi um das Dating zwischen dem neuen Mitarbeitenden und dem Unternehmen. Aber also insofern ist es natürlich auch aus dem Dating entliehen, dieser Begriff. Es meint im Grunde das, dass es immer häufiger vorkommt, dass Mitarbeitende, also Kandidatinnen in dem Fall noch, einen Arbeitsvertrag unterschreiben und man davon ausgeht, dass sie dann halt in 1, 2 Wochen oder 3 Monaten, wann auch immer das beginnt, einfach erscheinen zum Arbeitsbeginn. Und sie tun es einfach nicht. Also sie melden sich auch nicht ab und sie sind einfach nicht da und melden sich auch nie wieder. Das ist natürlich eine ganz extreme Erfahrung, die viele Unternehmen unterdessen machen. Aber es fängt auch schon an bei einfach zu Vorstellungsgesprächen nicht kommen. Das ist noch deutlich häufiger, dass man einen Termin vereinbart und die sagen, ja super, ich komme. Und dann sitzt man da und sie kommen gar nicht, weil sie vielleicht was Besseres gefunden haben oder verschlafen haben oder was auch immer. Auf alle Fälle ist das ein tatsächlich zunehmendes Problem. Hört sich niedlich an, aber ist tatsächlich eins der relevanten Probleme auch.
Ja, habe ich verstanden. Ist nicht so witzig, wie es klingt. Letzte Frage mit einer kurzen Antwort, wenn es geht. Was wünscht ihr euch für die HR-Verantwortlichen im Handel?
Was ich mir für die HR-Verantwortlichen wünschen würde, wäre noch mal mehr Offenheit, auch dahingehend unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten, sich mit anderen HR-Verantwortlichen zu vernetzen. Weil die Herausforderungen, wir haben es ja jetzt gehört, sind einfach wahnsinnig komplex. Fachkräftemangel, Unternehmenskultur, Mitarbeitendenbindung. Und viele HR-Verantwortliche haben ja auch schon an bestimmten Stellen ganz spannende, wirksame Initiativen, Maßnahmen umgesetzt. Und insofern ist der Erfahrungsaustausch und das Austauschen von Best Practices einfach super hilfreich. Das haben wir eben jetzt auch wieder bei unserer Initiative gemerkt. Das war da die Rückmeldung der teilnehmenden Händler, die eben betont haben, wie wertvoll der Austausch auch untereinander einfach war. Und abseits dessen, dass es einfach sehr viel bringt und man nicht immer alles alleine machen muss, macht das Ganze natürlich auch super viel Spaß, wenn man das gemeinsam mit anderen macht, die eben auch leidenschaftlich HR betreiben.
Was ich den HR-Verantwortlichen wünsche, das ist natürlich das Gleiche, was Elisa eben auch schon gesagt hat, aber auch, dass sie einfach den Freiraum erhalten, die Zukunft zu gestalten, weil sie können dies nur gestalten, wenn investiert wird, wenn sie einfach diese Möglichkeiten auch haben, das zu gestalten, was sie gestalten wollen. Also im Grunde bedeutet es, die HR ernst zu nehmen, also ernster, als das teilweise noch der Fall ist. Also es ist jetzt nicht so ein, es wird oft gesagt, so ein weicher Faktor. HR ist ein ganz relevanter, harter wirtschaftlicher Faktor. Also das einfach noch mehr zu akzeptieren. Und im Grunde auch, man erwartet immer, dass die Mitarbeitenden Wertschätzung erfahren. Das ist so ein, das hört man jetzt immer häufiger. Auch die HR muss Wertschätzung erfahren. Also, dass das in beide Richtungen geht. Und das wäre so mein Schlusswort. Letztlich sollen natürlich alle Menschen Wertschätzung erfahren.
Das ist ein super schönes Schlusswort. Ich drücke euch die Daumen, dass wir vielleicht mit diesem kurzen Podcast auch ein bisschen dazu beitragen können, dass die HR die Wertschätzung erfährt und das Image erhält, das sie verdient. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Das war wirklich interessant.
Danke dir.
Ja, danke dir. Schön, dass wir dabei sein konnten.
Das war die Folge 130 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und natürlich unseren Forscherinnen und Forschern aus dem EHI über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr und wisst immer Bescheid, was im Handel so läuft. Bis bald!